worauf wir am meisten gucken, würde ich sagen, sind drei Dinge. Die Menschen, das Geschäftsmodell und die langfristige Perspektive. Und wir suchen nach einem Management oder nach Eigentümern, die fachlich stark sind, aber die genauso unternehmerisch denken wie wir und wo es menschlich passt. Bei Yellow Fox haben wir uns halt gefragt, passen die Füchse in die Familie? Und die Antwort war ja. Frauen müssen nicht bevorzugt werden. Wir brauchen keine leichteren Einstellungstests. Quoten helfen alleine nicht, sondern wir müssen Frauen aber ein bisschen anders fordern und fördern. Traut euch, seid wissbegierig und auch an die Frauen. Geht in die Finanzbranche, geht in die Family Office und Private Equity Industrie. Es ist super wichtig, dass ihr mitentscheidet, wo Geld hinfließt.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Folge spreche ich mit Philine Paschen über ihre Tätigkeit im Bereich Direct Investments bei der Peter Mörle Holding. Und darüber hinaus sprechen wir noch zu ihrem ehemaligen Blog ETFs statt Handtaschen und was sie ganz konkret an der Diversity-Debatte im Finance-Umfeld stört. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört jetzt unbedingt rein. Viel Spaß. Philine, herzlich willkommen in München.
Danke dir.
Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch und einen Ausflug in den Bereich der Family Offices. Ich glaube, das hatten wir jetzt bisher noch nicht im Podcast. Freue mich sehr darauf. Ich glaube, es ist auch noch ein spannender Einblick für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich fange bei meinen Gästen immer bei der persönlichen Story an. Und du warst ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Weltenbummlerin mit Aufenthalten in Frankfurt, London, Singapur, bei der Deutschen Bank unter anderem Karriere gemacht. Hol uns gerne mal ab, wie alles mit dem Studium losging und wie sich es dann entwickelt hat.
Genau, es ist eigentlich ganz lustig, weil sich meine Leidenschaft für die ganze Finanzindustrie kommt von einem Podcast. Also ich habe früher so einen Podcast über Finanzen gehört und fand das so spannend, dass ich das studieren wollte und bin dann immer tiefer eingetaucht in die Welt, war dann auch mal ein halbes Jahr in New York, wo ich wirklich nur Finance studiert habe und geguckt habe, ist das wirklich meins, und habe gemerkt, das ist meins, und habe dann verschiedene Praktika gemacht, auch in der Beratung, in der Investmentbank, und habe entschieden, ich möchte in die Investmentbank gehen nach dem Studium und war dann fast 6 Jahre bei der Deutschen Bank im Investmentbanking, als Vorstandsassistent und auch in der Coverage, also habe unterschiedliche Sachen gesehen, habe dann für mich gemerkt, dass ich so ein bisschen unternehmerischer arbeiten möchte. Und habe gesagt, dort, wo wirklich Wandel geschieht, ist dort, wo Kapital langfristig und unternehmerisch eingesetzt wird. Und deshalb hat das Family Office, die Peter Mörle Holding, perfekt zu mir gepasst, weil sie A, sehr unternehmerisch agieren und B, Kapital langfristig anlegen.
Mhm. Wann ist was passiert ungefähr von den Jahren her? Also wann hast du studiert? In welchem Zeitraum? Ganz grob.
Also ich habe 2014 mit dem Bachelor angefangen, habe dann studiert, habe dann dazwischen gearbeitet in der Beratung, habe dann gesagt, ich möchte aber nochmal einen Master machen, war in Barcelona an der ESADE und bin eingestiegen 2018, 2019 war das. Mhm. Also zum Glück noch weit vor Corona. Mhm.
Okay, 2019 eingestiegen und dann bis?
Bis Ende 2024 war ich bei der Deutschen Bank und dann 2025 habe ich bei der Peter Mörle Holding angefangen.
Wie kam das zustande? Also ich meine, ich kenne euch jetzt mittlerweile natürlich von der Zusammenarbeit, aber kannt ihr euch davor ehrlicherweise nicht? Viele Family Offices sind ja ein bisschen diskreter. Wurdest du vom Headhunter angesprochen oder wie kam es?
Das kam tatsächlich über einen Headhunter rein. Also ich habe mich schon dafür entschieden, dass ich gerne auf die Buy-Side wechseln möchte und habe mir unterschiedliche Fonds angeguckt. Und dann war es eigentlich ein total schöner Zufall, dass die Peter Mörle Holding auf mich zukam, weil A, bin ich selbst Hamburgerin, das heißt, das hat sehr gut vom Standort gepasst, und B, ist die Mörle-Familie schon eine bekannte Hamburger Unternehmerfamilie und deshalb ist es auch ein Privileg, dort arbeiten zu dürfen. Und der dritte Punkt ist, dass Family Offices dürfen auch sehr operativ agieren. Das hat eine steuerrechtliche Komponente und deshalb hat das gut gepasst.
Ja, sehr schön. Dazwischen hast du mal noch einen Blog geschrieben, ETFs statt Handtaschen, investieren für Anfänger. War das auch schon so ein unternehmerischer Versuch? Und wann hast du es gemacht? War das während dem Studium oder später? Oder?
Das habe ich in meinem Bachelorstudium angefangen. das hatte schon eine unternehmerische Komponente, weil damals hat man auch noch mit Blogs Geld verdient. Aber der eigentliche Grund ist, dass ich einfach finde, dass es super wichtig ist, dass man einfach versteht, wie wichtig Geld ist und wie wichtig Investieren ist für Frauen, für Männer, für junge und für alte Menschen. Und deshalb wollte ich einfach einen Blog machen, der einem die Hürde nimmt, zu investieren, weil da werden mit super vielen Fachbegriffen um sich geworfen. Und eigentlich ist es ganz einfach, schon 25 Euro im Monat in den gesamten Markt zu investieren. Das kann man durch sogenannte ETFs sehr gut abbilden. Und deshalb, ich wollte eher Education betreiben.
Mhm. Was würdest du den jungen Leuten jetzt raten, wie sie investieren wollen? Wir haben ja mit Sicherheit auch ein paar jüngere Zuhörer. Was sollen die machen?
Ich würde denen raten, in ETFs zu investieren, weil man dort direkt ein breites Portfolio hat, niedrige Transaktionskosten und man ist breit diversifiziert. Zum Beispiel mit einem DAX-ETF ist man quasi in alle 40 DAX-Unternehmen investiert und muss nicht jede Aktie einzeln kaufen.
Mhm. Genau, und aktiv gemanagte Fonds, ich glaube, da gibt es ja auch Studien, dass die von der Performance her nicht an die ETFs rankommen. Allein von der Performance her, dann hast du natürlich noch höhere Transaktionskosten hinten dran und so. Von dem her, ich mache das ja auch, also ich kann das nur unterstützen. Gibt es so Faustformeln noch, wie viel im Monat?
Ich glaube, im Studium habe ich wirklich so mit 25, 50 Euro angefangen. Mhm. Natürlich kommt es sehr darauf an, wie viel von deinem Einkommen kannst du sparen. Mhm. Wäre natürlich super, wenn man ein Viertel von seinem Einkommen sparen könnte. Ich bin auch sehr eisern. Einfach aus dem Grund, dass man passiv wenn man investiert, bekommst du ein passives Einkommen. Davon profitierst du vor allem langfristig. Ich glaube, unsere Rente ist nicht mehr ganz so sicher. Mhm. Ja.
Mhm, verstanden. Ja, es ist mit Sicherheit wichtig. Und ich glaube, je früher du halt auch anfängst, desto krasser ist halt auch der Zinseszinseffekt hinten raus, ne? Also.
Der wird definitiv immer unterschätzt. Und du lernst halt auch was. Du lernst auch, was passiert eigentlich, wenn es mal runtergeht. Wichtig ist halt, dass man ruhig bleibt, dass man, also das, was ich in die ETFs investiere, das lasse ich da und das fasse ich wirklich die nächsten 20, 30, 40 Jahre nicht an. Und wenn man sagt, man möchte ein bisschen was aktiver machen, ich habe ja schon in sehr viele unterschiedliche Assetklassen investiert, dann ist das immer mit einem sehr, sehr kleinen Anteil, also vielleicht 1-2% vom Gesamtvermögen, wo man dann mal auf Sachen setzen kann, die man interessant findet oder von denen man mehr versteht als andere.
Mhm. Ja, spannend. Also ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich komme aus einer Familie, wo so Aktien, ETFs gar keine Rolle gespielt haben. Da gab es ein paar irgendwie wenige Immobilien. Aber ich glaube auch nicht an die Rente und das Einzige, was ich bereue, ist eigentlich, dass ich zu spät angefangen habe. Also ich habe, glaube mit Mitte 20 oder sowas dann erst richtig angefangen, aber ich habe jetzt auch Kollegen hier, die mit 17, 18 schon anfangen quasi in ETFs zu investieren, wie du sagst, mit 25, 50 Euro im Monat und das läppert sich halt brutal hinten raus, ne? Also da.
Ja, mein Bruder hat auch deutlich früher angefangen als ich. Der ist nämlich jünger als ich.
Ja, das geht dann, also das ist echt ein Riesenhebel. Nee, spannend, aber wollen wir jetzt nicht zu lange Zeit drauf verwenden. Gehen wir mal ins Kernthema, Family Office versus Private Equity. Ich hatte jetzt schon einige klassische Private Equity Investoren hier sitzen. Private Equity ist ja am Ende irgendwie auch alles. Man könnte auch sagen, wir reden hier über institutionelle Investoren. Ich würde trotzdem grundsätzlich mal die Hypothese wagen, dass Family Offices ja oft als eher langsam, eher emotional und auch ein bisschen weniger diszipliniert gelten und auch nicht so die krasse Renditeorientierung haben, sondern eher irgendwie ihr Geld vernünftig verwalten wollen. Hol uns vielleicht mal grundsätzlich ab, wie so ein klassisches Family Office grundsätzlich fungiert.
Also, wenn ich eine Sache über Family Offices gelernt habe, ist, dass kein Family Office ist wie das andere. Also, es ist eine sehr, sehr heterogene Landschaft, noch viel heterogener als die unterschiedlichen Private Equity Investoren. Aber wenn man jetzt uns im Speziellen mal mit den Private Equity Investoren vergleicht und so ein bisschen auch, was die Vorurteile gegenüber uns sind, zu dem Thema Schnelligkeit. Also ich habe keine Investmentgremien in New York, die ich erstmal abholen muss. Und ich glaube, bei unserer letzten Transaktion, der Yellow Fox Transaktion, wo ihr ja auch maßgeblich beteiligt wart, haben wir gezeigt, wie schnell und kompetitiv unsere Entscheidungswege sind. Mhm. Wir haben uns gegen sehr reputable Mid-Cap-Private-Equity-Player durchgesetzt. Wir haben auch gezeigt, dass wir einen marktüblichen Preis bezahlen können. Der zweite und dritte Punkt war, wir wären zu emotional und zu wenig diszipliniert. Ja, während Private Equity Player vielleicht direkt schon den Exit rechnen, wollen wir wirklich das Fundament für die nächsten Generationen. Das heißt aber nicht, dass unsere Renditeerwartung dass wir geringere Renditeerwartung haben als Private Equity Player, aber wir denken natürlich langfristiger.
Verstanden. Das klassische Family Office ist ja auch oft breiter. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Peter Mörle Holding ist. Ihr macht wahrscheinlich auch Immobilien, Direct Investments. Viele Family Offices investieren ja dann auch nur wiederum in Funds of Funds sozusagen, also viel konservativer. Jetzt ist ja bei euch schon so, dass ihr so ein Direct Investment Arm habt. Vielleicht nehmen wir das mal kurz so ein bisschen auseinander. Wie groß ist das Family Office? Wie viele Leute arbeiten in welchem Bereich? Und wie ist so die strategische Marschrichtung?
Genau. Wir sind natürlich sehr geprägt von unserer Unternehmerfamilie, der Mörle-Familie, die damals die Max-Bar-Baumarkt-Kette verkauft hat und dann so 07, 08 das Family Office gegründet hat. Wie du richtig gesagt hast, liegt unser Fokus, das ist natürlich, haben wir auch andere Investments, aber der Fokus liegt auf dem Thema Direktbeteiligung. Einfach, weil wir Unternehmertum fördern wollen und Arbeitsplätze in Deutschland sichern wollen. Und das können wir halt am besten, wenn wir direkt für die Investments sorgen. Mhm. Und dort haben wir zwei große Bereiche. Das eine ist der Immobilienbereich und das andere ist der Bereich der Direktbeteiligung. Und wir sind so ungefähr 30 Leute im Family Office.
30 Leute insgesamt und dann so 15 ungefähr auf die Bereiche.
Ja, es sind mehr mit den Immobilien befasst, einfach weil Immobilien viel Asset Management benötigen. Und deshalb ist das Investment-Team an und für sich ein Tick kleiner.
Mhm, verstanden. Das heißt, ihr macht wirklich wie einen Private Equity Investor auch die Direktinvestments. Aber ihr habt logischerweise keinen Exit-Druck. Ihr müsst auch kein größeres Gremium befriedigen im klassischen Sinne, sondern müsst wahrscheinlich mit der Familie dann sprechen, wie ihr das Geld investiert und seid dann zügig unterwegs, aber dann trotzdem ganz aktiv auch in den Investments dabei.
Genau, also wir haben eine ganz klare Governance-Struktur und einen Aufsichtsrat, den wir abholen müssen. Wir haben Investment-Komitees, also sehr ähnlich zu einem Private-Equity-Investoren.
Verstanden, okay. Aber die Entscheidungswege sind trotzdem weniger kompliziert, war ja dein Argument vorhin, oder? Weil
sie sind sehr kurz und sehr klar. Wir können den Aufsichtsrat bei wichtigen Fragen jederzeit eintrommeln. Und das Investment-Komitee besteht aus den Investment-Professionals. Und wenn es zu einer Deal-Entscheidung benötigt, dann sind auch alle schnell an Bord und müssen handlungsfähig sein.
Verstanden. Jetzt hast du vorhin den YellowFox-Deal schon angesprochen, also klassisch SaaS-Unternehmen im Telematik-Bereich. Sehr, sehr spannend. Seid ihr branchentechnisch irgendwie fixiert oder relativ offen, was die Direct Investments angeht?
Was die Branchen angeht, sind wir relativ opportunistisch aufgestellt.
Also egal was, was habt ihr sonst so im Portfolio?
Also der Shift in letzter Zeit war eher in Richtung B2B-Unternehmen. Also wir haben die YellowFox gekauft im letzten Jahr und davor haben wir die LRPS gekauft. Das ist ein spezieller Maschinenbauer, der ultrareine Medien- und Gassysteme herstellt für die Halbleiterindustrie.
Verstanden. Und Exits auch schon gemacht oder tatsächlich jetzt alles immer buy and hold?
Wir haben insgesamt seit der Gründung so 20 Transaktionen schon gemacht. Und da nur noch so 5 Unternehmen in unserem Portfolio sind, hatten wir auch schon Exits, wobei da natürlich auch Add-on-Akquisitionen dabei sind, die dann in die größeren Unternehmen verschmolzen sind.
Ja, das ist schon spannend. Ich meine jetzt Exits, Add-on-Akquisitionen, also das ist ja schon sehr ungewöhnlich jetzt, finde ich, für ein Family Office. Also woher kommt die Strategie? Kommt die von der Familie oder bestimmen die Partner? Oder weil das ja hört sich für mich jetzt schon sehr, sehr unternehmerisch an und auch irgendwo sehr Private Equity getrieben fast, obwohl ihr den Renditedruck und so in der Form nicht habt. Woher kommt dieser Drive, diese Geschwindigkeit auch? Und wie lange gibt es euch? Weil das ist nämlich auch noch eine Frage, wie lange gibt es euch, wenn ihr jetzt 15 Exits gemacht habt?
Also das Family Office wurde so 07, 08 gegründet, dann wurde es sich sozusagen formatiert und diese Strategie, dass wir in Direktbeteiligung gehen wollen, weil wir Unternehmertum fördern wollen, weil wir Arbeitsplätze in Deutschland sichern wollen und weil wir nachhaltig Werte schaffen wollen, haben wir halt entschieden, das geht nur mit Direktbeteiligung. Und deshalb wurde dann so 2010, 11, 12, wurde diese Strategie festgeschrieben. Und dann haben wir aber auch gesagt, wenn wir Direktbeteiligung machen möchten, dann müssen wir genauso professionell sein wie unser Wettbewerb. Und der Wettbewerb sind halt Private Equity Player meistens. Ich weiß nicht, wie oft du Family Offices siehst, aber leider sind noch zu wenig genauso unternehmerisch investiert wie wir.
Ja, da will ich ja so ein bisschen drauf hinaus, weil das ist, wie gesagt, ja eher ungewöhnlich und auch wie gesagt, sehr, sehr unternehmerisch auch zu sagen, ich exit dann halt auch mal was. Wahrscheinlich macht ihr das dann opportunistisch, wenn sich's halt gerade anbietet, weil ihr müsst ja theoretisch nicht. Oder wie kommt so eine Exit-Entscheidung zustande?
Genau, wir haben eine Evergreen-Struktur, das heißt, wir müssen kein Exit vollziehen. Wir haben auch unsere Schmuckplattform zum Beispiel seit 2011 und dort einfach mehrere Add-on-Akquisitionen gemacht. Aber wenn es einen Käufer gibt, wo es Sinn macht, sowohl natürlich preislich als auch operativ, als auch, dass das Management mit dem neuen Investoren mitgehen möchte und dass der bessere Besitzer ist für das Unternehmen in der vielleicht nächsten Phase, geben wir das Unternehmen dann auch weiter.
Mhm. Habt ihr dann auch an klassische Finanzinvestoren veräußert oder waren das Strategen oder war das bunt gemischt?
Der letzte Exit meiner Bike-Plattform war an einen Strategen aus Taiwan. Mhm. Und davor haben wir aber auch schon an institutionelle Investoren verkauft.
Mhm. Verstanden, okay. Jetzt auch nochmal zu Yellow Fox als Beispiel. Also wie gesagt, Telematik-Software-Anbieter. Software ist ja auch gerade eine spannende Branche in den ganzen KI-Zeiten. Ich weiß, vieles ist auch vertraulich, aber was war für euch so, sofern du es beantworten kannst, so die rationale, sage ich mal, jetzt beispielsweise so ein Software-Deal zu machen? Jetzt hast du schon gesagt, branchentechnisch seid ihr offen. Gibt es vielleicht noch irgendwie Größenkriterien, die ihr euch präferiert anschaut? Oder was gibt es so ein Raster, was ihr abprüft? Oder sind das eher auch weichere Faktoren, die außenrum eine Rolle spielen?
Das ist immer ein Mix aus beidem. Wir haben natürlich harte Investmentkriterien, auch quantitative und qualitative Investmentkriterien. Wir suchen zum Beispiel Investments für eine neue Plattform in den Größenordnungen 100 bis 300 Millionen Enterprise Value. Und da hat Yellow Fox reingepasst. Mhm. Aber worauf wir am meisten gucken, würde ich sagen, sind drei Dinge. Die Menschen, das Geschäftsmodell und die langfristige Perspektive. Mhm. Und wir suchen nach einem Management oder nach Eigentümern, die fachlich stark sind, aber die genauso unternehmerisch denken wie wir und wo es menschlich passt. Mhm. Bei Yellow Fox haben wir uns halt gefragt, passen die Füchse in die Familie? Und die Antwort war ja. Mhm. Das zweite ist das Geschäftsmodell. Das muss profitabel, etabliert und differenzierbar sein. Das heißt, dass das Geschäftsmodell nicht kopierbar ist und es einen klaren Wettbewerbsvorteil gibt, den es gegenüber seinen Konkurrenten abgrenzt. Das nennen wir intern Tresorwissen. Mhm. Und das dritte, oder auf Yellow Fox bezogen, fanden wir besonders interessant das tiefe Marktverständnis, die Technologie und den besonderen Kundenzugang. Mhm. Und das dritte ist die langfristige Perspektive. Also sind wir und unser Kapital wirklich der beste Partner, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben?
Mhm, verstanden. Ja, ist sehr, 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 sehr spannend. Prüft ihr das Management irgendwie strukturiert ab oder ist es dann eher auch so Transaktion bahnt sich an, man hat die ersten Workshops, ersten Kennenlernen oder macht ihr da auch so, keine Ahnung, Management Assessments und Coachings und Psychotests und so Themen, oder ist es dann wirklich nur so, man spricht von Unternehmer zu Unternehmer und schaut halt, ob es funktioniert?
Es kommt natürlich darauf an, wie groß und professionell das Management ist und auch wie die langfristige Entwicklung des Managements in der Firma ist. Aber man merkt dann doch schon sehr viel in dem ersten Coffee-Chat und dann in den darauffolgenden Management-Präsentationen. Da ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir vor Ort sind, dass wir auch gucken, wie ist denn die Stimmung vor Ort, wie ist der Umgang untereinander, wie ist der Umgang mit den Mitarbeitenden, wie sind vielleicht auch die Bewertungen im Internet bei gewissen Plattformen. Also da machen wir uns schon ein klares Bild von dem Management und den Stärken und Schwächen.
Mhm, verstanden. Aber eher dann in der Kollaboration und eher ja, so mal Vibe sozusagen abtesten, anstatt dass man jetzt irgendwie strukturiert durch so ein Assessment oder sowas durchläuft.
Das haben wir jetzt ehrlicherweise noch nicht gemacht.
Verstanden. Nee. Ansonsten wahrscheinlich klassische Due Diligence dann in allen Bereichen. Finance, Tax, Legal, in dem Fall wahrscheinlich auch Tech.
Tech, definitiv. Tech war sehr, sehr wichtig und Commercial.
Und Commercial, verstanden, ja. Gut, so, dann ist der Deal rum. Dann geht es in die ersten 100 Tage. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr habt da ja auch einen gewissen Vorteil als Family Office, weil ihr ja teilweise so ein bisschen aktiver sein dürft, auch aus steuerlicher Sicht. Was macht ihr dann konkret? Also habt ihr so einen aktiven Blueprint dann, wie ihr so einen 100-Tage-Plan aufsetzt, wie aktiv arbeitet ihr mit dem Management zusammen oder ist es immer individuell? Wie geht ihr so die ersten 100 Tage nach so einem Deal dann an?
Da wir unterschiedliche Firmen kaufen, in unterschiedlichen Stadien, gibt es nicht den einen Blueprint, wenn wir ehrlich sind. Das kommt ganz aufs Unternehmen drauf an und auch die Bedürfnisse von dem Unternehmen. Was man aber bei jedem Unternehmen sagen kann, ist das Allerwichtigste in den ersten 100 Tagen ist die Kommunikation. Sowohl die interne Kommunikation mit den Mitarbeitenden als auch mit den externen Stakeholdern, den Lieferanten, den Kunden etc., um wirklich sich vorzustellen, um zu zeigen, dass wir gekommen sind, um zu bleiben, dass sich im operativen Tagesgeschäft auch erstmal nichts ändern wird. Also ich glaube, die ersten 100 Tage sind eher für die Ohren als für die Excel-Sheets. Ja.
Verstanden. Gibt es da Dinge, wo viele andere vielleicht unterschätzen in den ersten 100 Tagen, wo ihr sagt, da achten wir besonders drauf?
Ich glaube, das ist wirklich, es kommt wirklich auf die Kommunikation drauf an und zwar in beide Richtungen. Und wenn man diese Kommunikation wirklich gut macht, dann sieht man auch, wie der Wechsel der Eigentümer überall ankommt und kann dann aber auch schnell einspringen, wenn der Weg ein anderer ist, als man antizipiert hat.
Also auch Faktor Mensch tatsächlich, ja. A und O. Die These ist ja auch, oder eine der Thesen von dir ist ja auch, dass es nicht am Preis, sondern wenn dann an den Menschen scheitert in der Transaktion. Oder ist
ja, es ja und nein. Ich glaube, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. In der Größenordnung, wo wir unterwegs sind, ist der Markt sehr transparent und sehr kompetitiv. Und ich finde es auch vollkommen fair, wenn die Eigentümer oder das Management für ihr Lebenswerk fair vergütet werden wollen. Aber wer jetzt nur denkt, dass man im Excel den Preis berechnen könnte und dabei übersieht, was das Businessmodell wirklich ausmacht und was sind die Motive, warum der Verkäufer genau jetzt verkauft und was ist dem Verkäufer, der Verkäuferin eigentlich wichtig. Das musst du genauso verstehen, wie was ist der richtige Preispunkt, zu dem die Transaktion closen wird.
Wurde das euch nach Deals auch schon öfter gespiegelt? Also wenn es dann darum, da spricht man ja bestimmt auch mal, warum habt ihr euch für uns entschieden? Sind da so das Menschliche so der Kernfaktor fühlen die sich dann in einer Family Office Umgebung vielleicht ein bisschen wohler als in der Umgebung von einem Finanzinvestor? Was wird euch da so gespiegelt an Feedback?
Also bei den beiden letzten Unternehmen, größeren Unternehmen, die wir gekauft haben, also sowohl LAPS als auch Yellow Fox, war es definitiv auch eine menschliche Entscheidung. Also die sind sehr froh, jetzt mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir sehr langfristig orientiert sind. Und das ist halt für beide Branchen einfach sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber es sind natürlich auch kommerzielle Punkte. Also wie sehr hat der Investor versucht, meine Industrie wirklich zu verstehen? Wie gut waren die Fragen? Wie gut haben die sich angestellt? Kennen die unsere Lieferanten? Kennen die unsere Kunden? Wissen sie, wovon sie sprechen? Also die versuchen schon immer so ein bisschen zu testen. Hat er einmal kurz das Kurzprofil vom Praktikanten gelesen? Oder versteht er wirklich, was die wirklichen Treiber in meiner Industrie sind? Mhm. Also das zu kombinieren, das Wissen über die Industrie als auch, glaube ich, der menschliche Faktor, weil wir natürlich auch ein cooles Team sind, führt uns zum Erfolg.
Verstanden. Aber ich sage mal, da waren jetzt ja durchaus auch wahrscheinlich irgendwie reine Softwareinvestoren dabei, die wahrscheinlich vielleicht noch ein tieferes Verständnis von der Branche haben. Ist es dann einfach so, dass ihr euch intensiver mit dem Thema auseinandersetzt und dann vielleicht jetzt auch nicht irgendwie 20 Deals parallel screent? Also sortiert ihr schon vielleicht im Vorfeld besser aus und geht dann tiefer rein? Oder wie denkst du, ist das im Unterschied zu anderen Investoren?
Klar gibt's einmal die ganz großen Investoren, die 20, 30, 40 Investment Professionals dort sitzen haben, die nur Deals screenen den ganzen Tag. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie noch mehr sehen. Das heißt, wenn wir uns Deals angucken, dann müssen wir das schon sehr präzise und sehr stringent machen, um einfach rauszufinden, was sind A, die Unternehmen, die uns wirklich interessieren und die wirklich die Rendite auch bringen, die wir haben wollen. Und B, was sind aber auch Unternehmen, wo wir überhaupt eine Chance haben. Und wenn wir diese Unternehmen gefunden haben, dann kümmern wir uns schon als Team sehr intensiv um diese Unternehmen.
Mhm. Darf ich mal fragen, wie viele Deals bei euch so ankommen im Jahr? Kann man das grob überschlagen oder schwierig wahrscheinlich?
Also wahrscheinlich ist es circa ein Teaser pro Tag. Mhm. Aber die Dealqualität ist sehr unterschiedlich. Also ich finde, kommen sehr, sehr viele Teaser rein oder es werden mal Sachen angesprochen mit Beratern und es ist auch total wichtig zu verstehen, was im Markt ist. Und dann gibt's aber nicht so viele Deals, wo du ein NDA unterschreibst, dann gibt's noch weniger Deals, wo du, nachdem du das Information Memorandum bekommen hast, erste Experteninterviews oder eine kleine DD mal machst, etc.
Mhm. Verstanden. Vielleicht mal aus dem Softwarebereich raus. Du hast noch irgendwie die Verantwortung für so eine Fahrrad-E-Commerce-Plattform. Das war ja während Covid, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr die habt, aber während Covid war da ja wahrscheinlich Highlife angesagt. Nach Covid dann wahrscheinlich nicht mehr so. Ich habe auch in der Restrukturierung das ein oder andere Thema gesehen. Wie ist da so die Gemengelage, seit wann habt ihr das Asset? Was waren da so die Investmentkriterien und mit was beschäftigst du dich gerade so momentan?
Das sind viele Fragen auf einmal.
Fangen wir mal an, seit wann habt ihr es?
Wir haben es seit 2019, okay. Also das war noch vor meiner Zeit. Das heißt, ich war im Investmentprozess damals nicht involviert. Mhm. Ich glaube, was ganz klar damals schon die Trends war, ist, dass es einfach ein sehr nachhaltiges Thema ist. Ein Thema jetzt nicht mit dem verrückten Wachstum, wie wir es in der Softwarebranche teilweise sehen oder im Halbleiterbereich. Aber wir haben schon klares, konstantes Wachstum. Es ist etwas, was politisch und regulatorisch unterstützt wird. Also es ist eigentlich ein sehr schönes und auch ein Leidenschaftsthema. Aber genau, im besten Prozess damals war ich noch nicht involviert. Mhm. Und was sind jetzt unsere Themen? Also wie du richtig gesagt hast, wir hatten das Corona-Hoch, wo man am Markt quasi alles verkaufen konnte, was nicht nied- und nagelfest ist, auch zu sehr guten Preisen. Und die Branche an sich hat geglaubt, dass es immer so weitergeht. Und aufgrund der langen Bestellzyklen, also du arbeitest mit Vorordern, das heißt, du bestellst teilweise 6 bis 12 Monate im Voraus.
Viel in China dann ja auch.
Viel, ne? In China und Taiwan, also noch mehr Taiwan, wobei das sich gerade so ein bisschen mehr jetzt in Richtung China dreht. Das heißt, in den Corona-Hochs wurde ganz, ganz viel bestellt und dann kamen diese Lieferungen nicht und dann wurde noch mehr bestellt. So, und dann kamen die 2022 und 2023 und dann musste die ganze Industrie mit diesem riesigen Inventar arbeiten. Und das ist ja Nachfrage bestimmt das Angebot, aber die Nachfrage ging zurück und das Angebot wurde immer höher. Das heißt, dass die Preise extrem gedrückt worden sind. Also man hat wirklich versucht, zu fast Einkaufspreisen die Ware wieder rauszudrehen, um seine hohen Lagerbestände abzubauen. Mhm. Und das hat man bei den OEMs gesehen, das hat man bei den Herstellern gesehen, das hat man bei den Händlern gesehen, bis zum Fahrradhändler an der Ecke. Mhm. Und das dreht sich so langsam wieder. Also wir haben jetzt ja auch leider sehr viele Insolvenzen gesehen, auch weil es ein sehr saisonales Geschäft ist, haben viele Fahrradhändler, Fahrradhersteller sind im Laufe der Zeit leider pleite gegangen. Und jetzt sehen wir aber, dass es sich so ein bisschen normalisiert, dass das Inventar auf einem gesünderen Level sind und dass einfach auch ein paar Player die Industrie verlassen haben.
Mhm, verstanden, was ja wiederum eine Chance ist für die, die überlebt haben. Wobei klar, E-Commerce ist jetzt auch nicht das einfachste Business logischerweise, ne? Und man musste schon durch die Phase durchgehen. Also da hat es auch viele, wie du sagst, viele tatsächlich gebeutelt, ja. Nee, spannend, aber das ist ja schon, ich finde das schon wahnsinnig interessant. Also wie gesagt, ich kannte euch ja vorher auch nicht, auch als der Deal dann damals durchging und ich die lieben Rothschild-Kollegen gefragt haben, wer hat denn das Asset jetzt am Ende gekauft? Und dann hieß es Peter Mörle Holding und ich so, okay, ja.
Das Hamburger aber, Speedboot,
ja, das haben
wurden wir genannt.
also hochinteressant auch dieser aktive Investmentansatz und die Geschwindigkeit auch, aber die Möglichkeit, so ein Deal zu machen. Also das finde ich wahnsinnig inspirierend. Kommen wir nochmal zu deiner Person kurz zurück. Jetzt machst du auch gerne ein bisschen Sport und gibst da ordentlich Gas. Hol uns da mal kurz ab, was du... wenn du nicht bei Peter Mörle sitzt und Deals machst, was du sonst noch so treibst.
Ich liebe eigentlich jede Form der Bewegung. Also mich kannst du überall hin mitnehmen. Ich habe sehr hoch Fußball gespielt in meiner Jugend. Ich liebe Skifahren. Ich fahre gerne Rennrad. Ich mache Triathlon. Ich gehe gerne wandern. Ich habe jetzt meinen ersten High Rocks gemacht. Oh. Also... ich mag alles, was mit Sport und Bewegung zu tun hat.
Wie baust du es in deinen Alltag ein?
Ich plane es sehr klar in meinen Alltag ein. Also so wie ich meinen Job plane, plane ich auch klar meine Sportsessions ein. Ich habe eigentlich immer meinen Sportbeutel dabei. Das heißt, wenn ich abends mal eine Stunde früher rauskomme oder wenn ich vor dem Dinner noch eine Stunde Zeit habe, versuche ich auch einfach mal joggen zu gehen. Mhm.
Okay, und Triathlon machst du, oder?
Genau.
Okay, was ist die Lieblingsdisziplin?
Also im Trainieren das Radfahren draußen. Das Radfahren auf der Rolle bringt mir nicht so viel Spaß. Und deshalb trainiere ich wahrscheinlich im Winter am liebsten das Schwimmen.
Schwimmen, okay, krass. Weil das mögen ja viele, glaube ich, nicht so. Ne? Aber wie ist das? Also ich meine, jetzt arbeiten unsere Branche ja generell nicht wenig. Baust du das dann spontan? Weil ich sage mal, für so einen Triathlon hast du ja einen Trainingsplan wahrscheinlich. Du musst ja irgendwie pro Woche wahrscheinlich eine zweistellige Anzahl an Stunden trainieren. Also wir haben ja auch eine Kollegin, die Magdalena, die ist sogar die Triathlon-Weltmeisterschaft hat die nicht gemacht. Die ist dann nochmal krass unterwegs. Aber wie baust du das ein? Weil ich höre ja oft auch gern viele ich bin auch sportbegeistert. Ich höre immer so viele Ausreden, ja, ich habe halt keine Zeit und es geht nicht und so weiter. Und ich sage, doch, die muss man sich halt nehmen, die Zeit. Aber wie kriegst du es hin?
Genau, ich glaube, es ist, wie du sagst, es gibt viele Ausreden. Da ist so ein bisschen mein Ansatz, do it anyway. Mhm. Also ich habe mit mir die Vereinbarung, ich gehe jetzt aufs Laufband und wenn ich nach einer Viertelstunde keine Lust mehr habe, dann darfst du runtergehen. Aber du fängst einfach mal an, weil danach fühlst du dich ja nie schlechter. Und du hörst dann auch nicht nach einer Viertelstunde auf, aber du musst halt mal anfangen. Mhm. Dann ist das Thema Priorisierung. Also für mich ist das einfach mein Ausgleich. Ich glaube, er macht mich auch im Job besser. Das heißt, ich nehme mir die Zeit, auch Sport zu machen. Aber natürlich ist meine erste Priorität der Job, die Familie und die Freunde. Mhm. Und auch wenn ich mal eine Session nicht mache, dann mache ich mir kein schlechtes Gewissen, sondern schlafe auch mal eine Stunde länger. Ich glaube, das ist hier auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht einfach ist, 40 Stunden zu trainieren, 40 Stunden zu arbeiten und dann auch noch sich um eine Familie zu kümmern. Und ich glaube, wir arbeiten auch selten nur 40 Stunden. Ja.
Verstanden. Okay, also du bist zwar sehr, sehr diszipliniert, aber du massakrierst dich auch nicht selber und hast dann immer gleich ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, weil viele bei uns sind ja sehr verbissen. Bei mir ist es auch so, also ich bin sehr verbissen, was Sport angeht. Da muss ich auch manchmal sagen, jetzt lassen wir mal 3 Grade sein, aber es ist mit Sicherheit ein guter Hinweis. Und dass die positive Wirkung vom Sport auf deinen Job ist dann einfach der Ausgleich oder kommt da so dieser Disziplingedanke manchmal durch und dieses Durchziehen und Durchhalten, weil ich sag mal, bei Peter Mörle kannst du ja nicht sagen, jetzt nach 15 Minuten habe ich keinen Bock mehr und dann gehe ich vom Laufband, sondern da musst du ja wahrscheinlich durchziehen.
Ich finde, Unternehmertum, Investieren und Sport haben eigentlich eine Sache gemeinsam und das ist das Thema Kontinuität. Mhm. Ein Triathlon gewinnst du nicht an einem perfekten Tag. Das gewinnst du, indem du über Monate lang konsequent, unspektakuläre, aber die richtigen, guten Entscheidungen triffst und diese auch durchziehst.
Ja.
Also diese Kontinuität bringt dich sowohl beim Sport als auch auf der Arbeit weiter. Ich glaube, dazu kommt, und das ist in der Finanzindustrie einfach super wichtig, dieser Wettkampfgeist. Also stetig an sich zu arbeiten, zu trainieren, besser zu werden, denn Erfolg kommt nicht über Nacht, sondern es ist einfach ein kontinuierlicher Effort und mit Leidenschaft und Leistung wirst du dann aber definitiv besser.
Das kann ich nur unterschreiben. Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Jetzt muss ich noch kurz auf das Thema Diversity eingehen in der Finanzbranche. Das ist mir immer leicht unangenehm, weil da muss man immer genau gucken, was man sagt. Aber es ist ja zumindest mal Fakt, dass sage ich mal, weibliche Teilnehmerinnen bei uns in der Branche eher rar gesät sind. Leider auch in meinem Podcast notgedrungen. Deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn Damen hier mit am Werk sind. Du sagst auch, dass Diversity kein nice to have ist, sondern must have. Wie meinst du das genau und wie äußert sich das?
Ja, das sind mehrere Punkte. Und das Interessante ist, über Diversität zu sprechen, ist ja nicht nur schwierig für dich, sondern es ist auch schwierig für uns Frauen manchmal. Aber ich finde es total wichtig, dass man die Frauen in der Branche auch sichtbar macht oder alle anderen Gruppen, die es so gibt. Deshalb finde ich es auch super schön, dass ihr auch uns Frauen einladet. Warum ist Diversity kein nice to have? Ich glaube, es ist ein wirtschaftlicher Vorteil, weil wer Kapital investiert, gestaltet die Wirtschaft. Und wir wollen ja eigentlich, dass die besten Köpfe die Wirtschaft gestalten. Und wenn wir uns jetzt nur eine Gesellschaftsgruppe angucken würden, dann wäre ja dieser Talentpool sehr begrenzt. Das heißt, wir sollten aus allen aussuchen. Der zweite Punkt, wo Diversität hilft, ist bei Entscheidungen. Und zwar findest du leichter die Blank Spaces, weil du einfach mit einer diversen Gruppe auch die diversen Bedürfnisse der Endkunden widerspiegelst. Mhm. Also wir hatten das Beispiel, dass bei unserem Fahrradhändler, wenn man nach Darmrädern gesucht hat, kamen kleine Männerräder. Als Frau siehst du das und denkst so, keine Frau möchte ein Herrenrad fahren. Genauso wie kein Mann ein Damenrad fahren würde in einer großen Größe. Aber diese Kleinigkeiten siehst du halt nur, wenn du diverse Teams hast, die auf die Sachen gucken. Mhm. Wie siehst du Diversität als Vorteil?
Ich sehe das genauso. Also ich habe die besten Projekte gemacht, wenn mindestens eine Frau im Team war. Und das ging jetzt dann gar nicht um Fahrräder oder so, aber einfach die verschiedenen Sichtweisen da an Tisch zu bekommen. Und ich habe manchmal schon auch das Gefühl, dass Männer dann eher auch unter sich gern mal kompetitiver sind und ein bisschen mehr Ego haben und so Sachen. Und ich finde, so eine Frau im Team, die fängt es dann oft auf natürliche Art und Weise irgendwie auf, weil so eine Diskussion dann auch anders läuft. Also ich bin ja ein starker Verfechter der Ego-Free Leadership, weil Ego am Ende alles zerstört. Also wenn du dein Ego regieren lässt als Führungskraft, dann baust du quasi jegliche psychologische Sicherheit im Team ab. Du kriegst die Ideen nicht mehr geliefert. Du wirst nicht mehr gechallenged vom Team. Keiner will mit dir quasi offen zur Kultur und so sprechen. Und ich finde immer, dass gerade diese Egos durch eine Dame im Team einfach aufgelöst wurden, hatte ich zumindest teilweise so das Gefühl. Und ich habe, wie gesagt, also ich habe die deutlich besseren Projekte gemacht, wenn Frauen dabei waren. Ja, also ich bin da ein absoluter Verfechter davon. Ich finde es auch schade, dass die Finanzbranche nicht von mehr Frauen auch unterstützt wird oder bekleidet wird. Ich weiß ja nicht, woran das liegt, ob da irgendwie zu viel, weiß ich, wie du das siehst, aber ist da zu viel Respekt irgendwie vorhanden? Ist die Branche zu hart vielleicht für viele Frauen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, es gibt zu wenig weibliche Vorbilder. Also man guckt ja schon so, gibt es da auch vielleicht eine Frau als Partnerin? Können Frauen da Managing Director werden? Also diese weiblichen Vorbilder braucht es und da braucht es auch einfach viel, viel mehr. Die Finanzbranche ist eigentlich sehr dankbar für Frauen, weil wir sind genauso schlau wie ihr Männer.
Oder schlauer.
körperliche Sachen sind ja irrelevant, also man muss ja nichts Schweres tragen oder so. Und alle meine Chefs und Chefinnen wollten die besten Leute im Team haben. Denen war das total egal, von wo du kommst, welches Geschlecht du hast, sondern die wollten die am meisten Leistung gezeigt haben, die am meisten lernen wollten und die am besten sich ins Team integriert haben. Mhm. Das heißt, dass die Frauen da super reinpassen. Trotzdem glaube ich, dass unterschiedliche Gruppen unterschiedlich gefordert und gefördert werden müssen. Und zwar, es gibt so ein Bild, und das zeichne ich ganz gerne. Wir haben einen schwarzen Holzzaun. Dieser Holzzaun ist 1,90 Meter oder 1,80 Meter hoch. Mein männlicher Kollege ist 1,90 Meter. Ich bin 1,72 Meter. So, die Aufgabe ist, darüber zu gucken und sich möglichst viel zu merken. Wenn man mir jetzt einen Tritt gibt, der nur 10 Zentimeter hoch ist, kann ich auch über diesen Zaun gucken. Jetzt ist halt die Frage, lässt man das so, wie es ist, oder gibt man mir diesen Tritt? Das Ergebnis wird dann besser, weil wir beide über diesen Zaun gucken, uns wahrscheinlich sogar andere Sachen auffallen, wir uns andere Sachen merken und mit einem besseren Ergebnis zurückkommen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir Frauen müssen nicht bevorzugt werden. Wir brauchen keine leichteren Einstellungstests. Wir brauchen Quoten helfen alleine nicht, sondern wir müssen Frauen aber ein bisschen anders fordern und fördern.
Mhm. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, die reine Quotendebatte, die führt am Ende zwar auch nichts, aber ich glaube schon, dass das einfach psychologisch und auch vom Wiring her so ist, dass Frauen wahrscheinlich andere Dinge wahrnehmen als Männer. Jetzt ist eh der Mensch unterschiedlich, also um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass da die Magie dann entsteht, wenn man diese Skillsets halt in den Topf wirft. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen. Also jedes Projekt, was ich in einer diverseren Gruppe gemacht habe, hat am Ende zum besseren Ergebnis geführt. Und tatsächlich glaube ich manchmal deswegen, dass sich die Männer auch ein bisschen dann zurücknehmen.
Ja, die benehmen sich dann schon mal
ein bisschen besser und sind nicht so ego-driven. Und ich glaube, dann kommt teilweise auch was Besseres am Ende dabei raus. Ja.
Ja, und du fällst ja auch auf als Frau. Und wenn du in einen Raum voll Männer kommst, dann reden die ja auch ganz gerne mit dir. Also ich finde das ja eigentlich auch nett, mit einer smarten Frau zu sprechen, weil mit den Männern haben sie vielleicht alle schon gesprochen. Von daher kann man das auch fürs Netzwerk, und das Netzwerken ist super wichtig für jede Karriere, kann man das auch nutzen.
Mhm. Was würdest du einer jungen Studentin raten, die jetzt in die Finance, Private Equity, Investoren, Investment Banking Branche möchte?
Wie eben schon gesagt, das Thema Netzwerk finde ich super wichtig. Such dir Mentoren und Mentorinnen. Also ich habe auch tolle männliche Mentoren. Die meisten meiner Chefs sind und waren Männer und die haben mich wunderbar gefordert und gefördert. Aber es ist natürlich auch schön. Ich habe auch so ein paar sehr senior Frauen in meinem Mentorinnenkreis. Und das ist schon sehr motivierend zu sehen, wo die sind und wie sie dahin gekommen sind. Also das Thema Netzwerken ist super wichtig. Und dann setz dich durch, sei wissbegierig und dein Einsatz wird sich auszahlen.
Ja, das davon gehe ich auch aus. Es gibt ja auch zum Beispiel so Vereinigungen, ne, Level 20, zum Beispiel für Private Equity in Deutschland oder sogar über Deutschland hinaus. Das sind natürlich ganz tolle Vereinigungen, ja, wo sich die Frauen dann auch treffen und die Branche auch irgendwo mit shapen. Ja? Also es gibt ganz tolle Netzwerkmöglichkeiten, glaube ich, in dem Bereich.
Total. Und es ist auch super wichtig, dass wir Frauen nicht nur reden und uns connecten, das ist auch super wichtig und das ist super motivierend, weil manche Probleme, die wir Frauen haben, habt ihr Männer nicht. Das ist genauso, ich war noch nie schwanger, ich könnte auch nicht einschätzen, was eine schwangere Frau braucht, nicht braucht, wie sie gefördert, gefordert werden möchte. Aber es hat auch ganz wichtig, dass Frauen untereinander sich Business geben. Weil das ist wieder, was ich eben gesagt habe, dort, wo Geld fließt, entsteht was Neues, wird die Wirtschaft gestaltet und deshalb ist auch der Punkt super wichtig.
Ja, ja. Nee, sehr schön. Letzte Frage von mir. Was ist in den nächsten Jahren bei Feline geplant?
Das ist eine spannende Frage. Also sozusagen in einem kurz- und mittelfristig ist eine Halbdistanz geplant in Leipzig. Dann gibt es sowohl bei Yellow Fox gerade spannende Themen, die wir uns angucken. Mit der Fahrradfirma gibt es auch immer neue Themen, Märkte, Wachstumsmöglichkeiten. Also da sind wir gerade gut mit unseren Portfoliofirmen beschäftigt. Da gibt es spannende Themen. Und mittel- bis langfristig möchte ich weiterhin Kapital unternehmerisch einsetzen.
Haben wir noch irgendwas vergessen, was dir auf dem Herzen liegt?
Traut euch, seid wissbegierig und auch an die Frauen. Geht in die Finanzbranche, geht in die Family Office und Private Equity Industrie. Es ist super wichtig, dass ihr mitentscheidet, wo Geld hinfließt. Und wenn irgendjemand Fragen hat oder Tipps braucht, könnt ihr euch jederzeit natürlich gern an mich wenden.
Das sind doch schöne Schlussworte. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für deine Anreise auf Hamburg. Vielen Dank für das offene Gespräch und den Einblick in die Welt eines sehr aktiven Family Offices.
Danke dir.
Ja, das war jetzt wie gesagt ein Ausflug in die Welt der Family Offices, auch in das Thema Diversity in der Finanzbranche. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das auch mal offen besprechen konnten. Und wenn ihr weiter spannende Einblicke haben wollt aus der Welt von Private Equity, Deals und Corporate Finance, dann bleibt unbedingt dran, auch für der nächsten Folge bei Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.